SRF 2 Kultur.
Vor 50 Jahren kam es in der amerikanischen Stadt Birmingham, der Industriestadt im amerikanischen Bundesstaat Alabama, zu Rassenunruhen. Genauer, auf den friedlichen Widerstand der schwarzen Bevölkerung gegen die Rassendiskriminierung reagierten die Ordnungshüter unter dem Bürgermeister mit äußerster Gewalt und Aggression. Und Bomben wurden gelegt, vermutlich vom Ku Klux Klan. Warum die Schwarzen dennoch einen Sieg davontrugen, damals vor 50 Jahren, davon handelt diese historische Reportage von Heiner Gautschi.
Freiheit, 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 Freiheit. Gerechtigkeit, 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 Gerechtigkeit. Das ist der Sturmruf der Neger nicht nur in Birmingham und im Staate Alabama. Das ist der Ruf, der übers ganze Land hinweg braust, über den Norden so gut wie über den Süden. Und er bezeichnet den Aufbruch eines Volksteils, der, vor 100 Jahren frei erklärt, die endliche Einlösung dieses Versprechens fordert. Vollständig, unwiderruflich, hier und heute. Die Ereignisse in Birmingham im April und Mai 1963 haben eine profunde Wirkung ausgeübt. Sie haben das Gewissen einer Nation wachgerüttelt, die versucht hatte, sich über die Tiefe ihres fundamentalsten Problems hinwegzutäuschen, und öffneten ihr die Augen über die Unaufschiebbarkeit einer Lösung, die seit 100 Jahren immer wieder vertagt worden war. Was Birmingham bewirkte, ist der Beginn einer Selbstbesinnung, die ihren dramatischsten Ausdruck fand in der Rede des Präsidenten der Vereinigten Staaten vom 11. Juni 1963.
Now the time has come for this nation to fulfill its promise.
Wir stehen vor einer moralischen Krise, als Land und als Volk, sagte Kennedy. Die Ereignisse in Birmingham und anderswo haben den Ruf nach Gleichheit so mächtig anschwellen lassen, dass er von niemand mehr ignoriert werden kann. Die Zeit ist gekommen für diese Nation, ihr Versprechen zu erfüllen. Die Zeit ist da, zu handeln. Im Kongress, im einzelnen Bundesstaat, in den Lokalbehörden und am wichtigsten im täglichen Leben von uns allen. Keine Ausflüchte, keine Beschönigungen. Was Kennedy sagte, war das klipp und klare Bekenntnis vor dem eigenen Land und der Welt. Jawohl, wir haben Fehler. Es gibt Unrecht in unserem Land. Und wir müssen alles daran setzen, dieses Unrecht zu beseitigen. Wann je hat ein Staatsmann vor aller Welt bekannt, dass sein Land im Unrecht sei? Schon darum war es eine erstaunliche und zugleich eine historische Rede. Aber sie war es noch aus einem anderen Grunde. Es war das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass sich ein Präsident öffentlich, vorbehaltlos und mit dem ganzen Gewicht seines Amtes zur Rassengleichheit bekannte. Nicht zur Rassengleichheit auf dem Papier, zur Rassengleichheit in der Realität des Alltags. Kennedy selbst hatte lange versucht, einer eindeutigen Stellungnahme auszuweichen. Als Politiker hat er die Wählerstimmen des Südens und des übrigen weißen Amerika in Rechnung zu stellen. Was ihn schließlich bewegte, doch eindeutig Stellung zu beziehen, und was den Staatsmann über den Politiker siegen ließ, das waren die Ereignisse in Birmingham. Sie gaben zugleich den Anstoß und den Ausschlag. Birmingham, ich muss in Kürze den Hintergrund skizzieren, ist mit 341.000 Einwohnern die größte Stadt im Bundesstaat Alabama. Ungefähr 40% der Einwohnerschaft sind Neger, aber Birmingham gilt unter den größeren Städten Amerikas als die Stadt, die am schärfsten segregiert, das heißt nach Rassen getrennt ist. Schulen, Hotels, Restaurants, Läden, Kinos, Wartesäle und viele andere öffentliche Einrichtungen sind scharf segregiert. An den Toiletten öffentlicher Gebäude heißt es über der einen Tür Damen weiß und über einer anderen Tür Frauen schwarz. In den Geschäften und ausgedehnten Industrien Birminghams wird Personal strikte nach Rassenprinzipien angestellt. Kurz, Birmingham ist Inbegriff und Symbol der Rassenungleichheit. Und darum wurde die Stadt von der Southern Christian Leadership Conference, einer der verschiedenen Integrationsbewegungen, als Ziel gewählt. Diese Bewegung wird geführt von Negerpfarrer Martin Luther King und hat viel von Gandhis Gedankengut in sich aufgenommen, vor allem das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Allerdings, Gandhis passiven Widerstand hat Martin Luther King durch aktiven Widerstand ersetzt. Oder vielmehr, wie er es nennt, durch sogenannte Direktaktion. Das heißt also aktives oder eben direktes Einsitzen und Einknien von Schwarzen in segregierten Lunchbars, Wartesälen, Restaurants und so fort. Einknien zum Gebet. Immer aber und strikte auf der Basis von Gewaltlosigkeit. Die Methode besteht darin, in Gruppen von 10, 12 Leuten in segregierten Lokalen zu erscheinen, niederzuknien und zu beten. Und nicht von der Stelle zu weichen bis zum Eingreifen der Polizei, von der sich die Demonstranten ohne Widerstand zu leisten abführen lassen. Die Demonstrationen in Birmingham wurden geplant im Laufe des Winters, als Martin Luther King in der Stadt Trainingskurse in der Anwendung dieser Prinzipien abhielt. Die direkte Aktion begann am 3. April. Anfänglich folgten die Demonstrationen den bewährten Formen, wie sie in vielen anderen Städten vor dem angewendet wurden. Protestmärsche von einigen Dutzend oder hundert Negern, Warnungen seitens der Polizei vor Demonstrationen ohne behördliche Erlaubnis, Nichtbeachtung durch die Demonstranten, gefolgt von Verhaftungen. Aber mit zunehmender Brutalität seitens der Polizei wandelte sich der Charakter der Demonstrationen. Was als Protestaktion einer peripheren Gruppe begonnen hatte, wuchs sich zu einer Massenbewegung von Tausenden aus. Und, wichtiger noch, Kinder begannen in großer Zahl zu demonstrieren. Kinder im Mittelschul- und vielfach sogar im Primarschulalter. Am 3. Mai, genau einen Monat nach dem Beginn der Kampagne, kam es zum Ausbruch von Gewalttätigkeiten, die Birmingham in den Grundfesten erschütterten. Unbeteiligte Negerzuschauer, durch die Verhaftungen bereits aufs Äußerste gereizt, schleuderten Flaschen und Steine, als die Polizei gegen Erwachsene und Kinder mit Hunden und Hochdruckhydranten vorging. Die Zusammenstöße dauerten mehrere Tage. Insgesamt 3.200 Neger, darunter nahezu 1.000 Jugendliche und Kinder, wurden verhaftet. 16.000 Negerkinder blieben den Schulen fern. Dann, an einem Mittwoch, erklärten die Negerführer einen 24-stündigen Waffenstillstand. Das erste Anzeichen, dass offenbar Verhandlungen im Gange waren. Die Stadtverwaltung unter Bürgermeister Haynes und Polizeikommissär Bull Connor hatte sich zwar von Anfang an geweigert, den Negern auch nur um Fingerbreite entgegenzukommen. Und sie war nach wie vor entschlossen, in der Gewaltanwendung bis zum Äußersten zu gehen. Aber eine Gruppe von führenden Birminghamer Geschäftsleuten und Industriellen hatte sich unabhängig von der Stadtverwaltung ins Mittel gelegt und geheim mit den Negerführern verhandelt. Am 10. Mai, einem Freitag, kam es zu einem Abkommen. Die Geschäftsleute akzeptierten nicht alle, aber die hauptsächlichsten Forderungen der Neger. Die Neger umgekehrt stellten den Boykott der Warenhäuser und Zentrumsläden ein. Die weißen Konferenzteilnehmer wagten es allerdings nicht, öffentlich zu dem Abkommen zu stehen. Sie hüllten sich in Anonymität. Nur ihr Obmann, Sidney Smyer, ein 66-jähriger Geschäftsmann, stellte sich der Presse. Das Abkommen sah vor, that 90 days after the Supreme Court decisions on the Birmingham City Government. Das Abkommen enthielt vier Hauptpunkte. Aufhebung der Rassentrennung für Lunchräume, Toiletten und so weiter in Warenhäusern, innerhalb von 90 Tagen. Die Neger hatten sofortige Aufhebung verlangt. Nichtdiskriminierung beim Anstellen von Personal und Einstellung von mindestens einer schwarzen Person pro Geschäft oder Laden innerhalb von 60 Tagen. Freilassung aller Verhafteten gegen Kaution. Die Neger hatten bedingungslose Freilassung verlangt. Einsetzung schließlich einer permanenten gemischten Kommission zur laufenden Behandlung der Rassenprobleme. Der Abschluss des Abkommens verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ein Neger.
The news is that it's all over. It is really true.
Es ist alles vorbei, alles vorbei. Ich bin glücklich. Ich will kein Blut vergießen. Ein anderer Neger, skeptischer.
I'm happy with it to the extent that it was successful, but I don't think it's really significant. I don't think what they.
Ja, ich bin zufrieden, einigermaßen. Aber an und für sich bedeuten die Konzessionen nicht viel. Einzig grundsätzlich haben sie eine gewisse Bedeutung. Eine ältere Negerfrau. Ich würde sagen, das ist ein froher Tag. Am Freitagabend, wenige Stunden nach Bekanntwerden des Abkommens, versammelten sich in der St. John's Kirche, Ecke 15. Straße und Summit Avenue, über 2000 Neger und Negerinnen, um Pfarrer Martin Luther King, Pfarrer Ralph Abernathy, seinen ersten Mitarbeiter, und andere Integrationsführer sprechen zu hören. Und hier in dieser Massenversammlung war die Stimmung eine andere. Freiheit für mich, Freiheit für mich. Ich bin so glücklich, wie es nur geht. Begeisterung, Erleichterung, endliche Erlösung von der Angst und dem Schrecken der letzten Tage. Als erster tritt Pfarrer Ralph Abernathy ans Pult. Klatscht ein wenig, sind seine ersten Worte.
Give me a big hand. Tonight is victory night.
Heute Nacht ist Siegesnacht, sagte Abernathy. Aber wenn ich Sieg sage, meine ich nicht Sieg allein für die Neger in Birmingham. Ich meine Sieg für den Staat Alabama. Sieg für den weißen Mann. Sieg für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich meine Sieg für die freie Welt allüberall. Abernathy führte verschiedene Integrationsführer ein, die Grüße aus anderen Städten überbrachten. Dr. Hudson, ein Integrationsführer aus Los Angeles, dessen Sohn in der Invasion in der Normandie ums Leben kam, sagte Folgendes.
And when people tell you the time ain't right,
wenn euch die Leute sagen, die Zeit sei falsch gewählt, dann sagt ihnen, dass wenn euer Vater, Bruder oder Sohn in die Armee aufgeboten wurde, dass dann niemand sagte, es sei nicht der richtige Zeitpunkt. Und als ihr im April die Steuern zu zahlen hattet, da sagte auch niemand, Neger brauchten ihre Steuern erst in 10 oder 20 Jahren zu zahlen. Abernathy zollte den anwesenden Integrationsführern Tribut und dann führte er Martin Luther King ein.
Preachers are great men, yeah. But there isn't but one Martin Luther King. Yeah. Is he our leader? Yeah. Then say King.
Yeah. Wir haben nur einen einzigen Martin Luther King, sagte Abernathy. Gott sandte ihn uns, damit er uns in die Freiheit führe. Ist er euer Führer? Werdet ihr ihm folgen? Dann ruft alle King. Diese Einführung kam nicht von ungefähr. King wird von extremistischen Negern vielfach als zu zahm und zu sanft und lendenlahm wirkungslos verschrien, während er umgekehrt von den weißen Predigern des Rassenhasses, das versteht sich am Rande, als gewalttätiger, vor keiner Schandtat zurückschreckender Aufrührer und Bösewicht hingestellt wird. Eins der Probleme der Integrationsbewegung in Birmingham, und nicht das geringste, war immer wieder, die Bewegung, allen Anfeindungen von der einen wie von der anderen Seite zum Trotz, gewaltlos zu halten und zugleich vor Entmutigung und Resignation zu bewahren. King pries das erzielte Abkommen in seiner Ansprache als einen großen Sieg, obwohl der Weg noch weit sei. Er erklärte seinen Zuhörern Punkt für Punkt der Abmachungen und legte ihnen ans Herz, das Erreichte im richtigen Geiste aufzunehmen.
We must not see the present development as a victory for the Negro.
Lasst uns diesen Sieg nicht einfach als einen Sieg der Neger betrachten, sondern als einen Sieg der Demokratie und der ganzen Einwohnerschaft von Birmingham, Schwarzen und Weißen, sagte King. Und er legte seinen Zuhörern ans Herz, ehrlich die eigenen Schwächen zu erkennen, alle Gedanken an Gewalt oder Hochmut zurückzuweisen, Würde zu wahren, Liebe zu zeigen. Aber King richtete sich nicht nur an seine eigenen Anhänger, sondern auch an die Gegner in den Reihen der Neger, die seine Bewegung und vor allem das Prinzip der Gewaltlosigkeit verunglimpften. Ihnen rief er mit Leidenschaft zu.
Do not underestimate the power of this movement.
Unterschätzt nicht diese Bewegung. All diese Konzessionen hätten wir nicht erreicht, wenn wir nicht unsere Körper und unser nacktes Leben, den Hunden und den Tanks und den Hochdruckhydranten dargeboten hätten. Tausende von Kindern und Jugendlichen, Mädchen wie Buben, hatten demonstriert. 16.000 Negerkinder waren der Schule ferngeblieben. Sie wussten, worum es ging. Und den Jüngsten sagten es die Eltern. Eine der Hauptforderungen der Neger besteht ja gerade in der Aufhebung der Segregation in den Schulen. Der oberste Gerichtshof der USA hat im Jahre 1954 jenen historischen Entscheid gefällt, wonach rassengetrennte Schulen, auch wenn angeblich gleichwertig, ipso facto ungleichwertig sind. Die Trennung in Schulen für Schwarze und solche für Weiße schließt schon an sich eine Unterscheidung in bessere und weniger gute Schulen ein. 9 Jahre sind seitdem vergangen. In manchen Randstaaten des tiefen Südens wurden Fortschritte gemacht. Aber im tiefen Süden selber ist der Fortschritt gering. Erst 8% der Kinder gehen in integrierte Schulen. Im Staat Alabama ist der Fortschritt nicht existent. Die mangelhafte Schulbildung der Negerbevölkerung ist aber gerade eines der Haupthindernisse auf dem Weg zum Rassenausgleich. Die Neger wissen es selber am besten. Durch die Teilnahme an den Demonstrationen oder durch einfaches Fernbleiben von der Schule setzten sich Tausende von Kindern jedoch der Möglichkeit aus, suspendiert oder überhaupt gänzlich aus der Schule verwiesen zu werden. Ralph Abernathy wandte sich darum ganz besonders an die Jungen unter den Zuhörern und mahnte sie, am Montagmorgen ganz einfach wieder in die Schule zu gehen, als ob nichts geschehen wäre, und sich nicht einschüchtern zu lassen. Niemand ist entlassen worden, sagte er. Und wenn ihr vor den Rektor oder einen anderen Schulvorgesetzten gerufen werdet, dann tretet vor ihn, ohne euch zu bücken und ohne Angst. Schaut ihm ins Auge und sagt ihm, dass ihr nur getan habt, was man euch in den öffentlichen Schulen von Birmingham, Alabama gelehrt hat. Nämlich, dass ihr nur friedlich gegen ein Gesetz protestiert habt, das verfassungswidrig ist.
On Monday morning, you are to go back to school.
Das war Freitag, den 10. Mai, Tag der Hochstimmung und des Frohlockens. Nach einer 38-tägigen Kampagne, nach Aufruhr, Brutalität, Hassausbrüchen, Angriffen mit Knütteln, Hunden und Hydranten, nach Angst, Gebet und Massenverhaftungen, nach einer seelischen und physischen Prüfung ohnegleichen, war das Ziel endlich erreicht. Eine Bresche war geschlagen, Birmingham, die Hochburg der Segregation, hatte sich mit seiner Negerbevölkerung zu einem Abkommen verstanden. Oder so schien es. War dieses Abkommen wirklich sicher? Stand es fest? Die Geschäftsleute, die es abgeschlossen hatten, hatten es nicht gewagt, sich ihren weißen Mitbürgern zu stellen. Sie hatten den Schutz der Anonymität vorgezogen. Was die weißen Extremisten, die rabiaten Negerhasser, wie immer in solchen Fällen die lautstärkste Gruppe, von dem Abkommen und seinen Unterzeichnern hielten, war klar. Bürgermeister Haynes hielt an einer Pressekonferenz mit seiner Meinung nicht hinter dem Berge.
And we've seen a bunch of weak-kneed quislings in the city of Birmingham who are responsible.
Verrat nannte Haynes das Abkommen. Eine Handvoll von Quislingen mit weichen Knien sind nach ihm die Unterzeichner. Und ihre Philosophie laute, besser rot als tot, besser schwarz statt Kampf. Am Freitagabend setzte Bürgermeister Haynes in der Stadthalle einer weißen Zuhörerschaft auseinander, wie er über das ganze Problem dachte. Der Mann, dessen Polizeikommissär den Einsatz von Wolfshunden, Hochdruckhydranten und Polizeitanks befohlen hatte, erklärte:
Let me say this, that the southern states in Birmingham, Alabama.
Die südlichen Staaten und Städte wie Birmingham und Alabama, sagte Haynes, seien die letzten Außenposten des kultivierten Lebens, der guten Manieren, der warmen Gastfreundschaft, des Respekts, der Höflichkeit und der Liebe zum Familienleben. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Was Haynes sagt, klingt natürlich absurd im Lichte der vorangegangenen Ereignisse. Aber vom Standpunkt des Segregationisten hat er vollkommen recht. Solange man die Neger nicht zur menschlichen Rasse zählt, solange man sie von der Gesellschaft ausschließt und mit dem Begriff Gesellschaft immer nur Weiße unter Weißen meint, solange kann man in Bezug auf den Süden durchaus von Ritterlichkeit und elegantem Lebensstil reden. Aber hier eben liegt genau das Problem, dass die Segregationisten seit eh und je die Neger aus der Gesellschaft ausgeklammert haben, diesen Zustand als Natur, wenn nicht gottgegeben, betrachten und jedem Versuch, ihn zu ändern, mit dem Unverständnis von Hebbels Tischlermeister Anton begegnen, der erklärt: Ich verstehe die Welt nicht mehr. Bürgermeister Haynes lässt seine Zuhörer in der Stadthalle darüber nicht im Zweifel.
I've had pressures put on me for a year and a half, from every source, to give, to yield, to pacify.
Während der letzten eineinhalb Jahre wurde ich von allen Seiten unter Druck genommen, nachzugeben, weich zu werden, zu Kreuze zu kriechen und die Neger zu besänftigen. Aber meine Antwort war immer und wird es immer bleiben: Ich werde nie verhandeln mit einem Kommunisten und Aufrührer vom Schlage eines King. Denn mit Negern gibt es nichts zu verhandeln. Sie haben nichts, was wir wollen. Wir haben, was sie wollen. Kommunist ist bekanntlich immer das letzte Argument, wenn alle anderen Gründe versagen. Soweit der alte Bürgermeister, noch immer im Amt, obwohl die Wähler von Birmingham die Stadtverfassung geändert hatten, um seine Verwaltung vorzeitig zu beenden und durch eine neue zu ersetzen. Der neue Bürgermeister, Albert Boutwell, bereits gewählt, aber noch nicht im Amt, galt als gemäßigter denn Haines. Das Abkommen vom Freitag wurde auch ohne sein Zutun abgeschlossen. Hier ist, wie sich Boutwell dazu äußerte.
Well, of course I don't know you tell me that's what Mr. Smyre said, but I can assure you right now that the city will not buy that.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Stadt den Geschäftsleuten dieses Abkommen nicht abkaufen wird. Ich sage nicht, dass es zu Gewalttätigkeiten kommen muss, aber ich sage, dass die Stadt ihr Missfallen darüber ausdrücken wird, dass diesen Niggers ihre Verlangen abgenommen wurden. Boutwell brauchte den Ausdruck Niggers, ein Schimpfwort für die Neger. Das alles war am Freitag. Ein Abkommen war erreicht, die Demonstrationen ruhten. Wie aber würden sich die Weißen von Birmingham gesamthaft zu dem Abkommen stellen? Haines sowohl wie Boutwells Stellungnahme verhießen nicht viel Gutes. Der Ku Klux Klan, der Geheimbund der weißen Rassenhasser, rief zu einer Massenversammlung auf. Flugzettel gingen während des ganzen Tages von Hand zu Hand. Auf ihnen stand zu lesen: Die Vereinigten Clans von Amerika, Ritter des Ku Klux Klan, halten eine Versammlung ab unter dem Titel »Weiße Bürger, erkennt eure Rechte«. Die Stadt Birmingham und die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika, die eure Vorfahren zu eurem persönlichen Nutzen geschaffen haben, stehen unter Attacke. Sie werden angegriffen von Juden und Negerkommunisten. Bastardisierer, hütet euch, der Clan ist unterwegs. Soweit das Flugblatt. Ungefähr um 7 Uhr abends erhielt das Gaston Motel, das Motel, das der Integrationsbewegung als Treffpunkt diente, einen anonymen Drohanruf. Das Motel werde in der gleichen Nacht in die Luft gesprengt. Bull Connors Polizei, die sofort verständigt wurde, gab zur Antwort: Rufen Sie an, wenn sich irgendetwas ereignet. Wenig außerhalb Birminghams begann inzwischen die Massenversammlung des Ku Klux Klan. Zwei flammende Kreuze, von Clansmännern in Kapuzen und langen Gewändern rituell in Brand gesteckt, erleuchteten die Gesichter von Tausenden von Männern, Frauen und Kindern, die sich auf dem Gelände versammelt hatten. Ans Mikrofon trat, begleitet von Rufen aus dem Hintergrund, »Bekämpft die Niggers! Bekämpft die Niggers!« der Imperial Wizard, der allerhöchste Hexenmeister und Potentat des Ku Klux Klan, Robert Shelton mit seinem bürgerlichen Namen.
Good evening, ladies and gentlemen.
Fight the Niggers! Fight the Niggers!
Guten Abend, meine Damen und Herren und liebe Clansfreunde, Mitglieder der echten, weißen, kaukasischen Rasse. In den letzten Monaten hatten wir große Probleme. Wir hatten uns nicht nur mit der Verschwörung der King, Abernathy und Konsorten auseinanderzusetzen, sondern auch mit den kommunistischen Frontorganisationen, ihren Mitverschwörern. Denn Kommunisten, die als solche bekannt sind, operieren in der Stadt. Nun, Sie und ich, weiße Bürger und gläubige Anhänger der christlichen Religion, können uns nie und nimmer dazu verstehen, uns den Konzessionen zu beugen, die den atheistischen, sogenannten Pfarrern der Niggerrasse gemacht worden sind. Das war der Ton, auf den die Rede des allerhöchsten Hexenmeisters und Potentaten abgestimmt war. Kaum eine Stunde nach dem Ku Klux Klan-Treffen geschah es. Eine Explosion in Inslee zerstörte das neue einstöckige Wohnhaus von Pfarrer A.D. King, Bruder von Martin Luther King. King, seine Frau und seine 5 Kinder waren im Haus und kamen wie durch ein Wunder mit dem Leben davon. Aus der Nachbarschaft, ein Negerquartier, lief eine Volksmenge zusammen, die rasch anschwoll. Schließlich waren es um die 4000 Personen und die Situation wurde immer explosiver. Als eine zweite Detonation erfolgte, schien die Menge außer Rand und Band zu geraten. Pfarrer King und seine Mitarbeiter versuchten verzweifelt, einen Massenaufruhr zu verhindern und die Menge zu besänftigen. Nur um Haaresbreite gelang es, einen Massenaufruhr zu verhindern. Im Stadtzentrum aber brach um die gleiche Zeit ein anderer Aufruhr los. Ein zweiter Bombenanschlag hatte dem Gaston Motel im Stadtinnern gegolten, Treffpunkt und Befehlsstelle der Integrationsbewegung. Tausende von zornigen, erbitterten Negern liefen am Tatort zusammen. Der Damm brach. Schaufenster wurden eingeschlagen, die Polizei wurde mit Steinen und Ziegeln überschüttet, ein weißer Taxichauffeur wurde misshandelt.
And look, if they bomb us, why can't we bomb them? How come we have to go home every time they start violence?
Warum sollen immer nur wir nach Hause gehen, wenn die Weißen Gewalt anfangen und gegen uns Bomben werfen? Eine kleine Gruppe von Negerpfarrern versuchte, durch einen improvisierten Gottesdienst der Gewaltanwendung Einhalt zu tun. Sie haben uns misshandelt, rief einer der Pfarrer der Menge zu. Aber wenn wir Unrecht tun, wie Sie es tun, wird uns Gott strafen, so wie er Sie strafen wird. Aber der Aufruhr im Zentrum steigerte sich weiter und ging einem Höhepunkt entgegen. Läden wurden in Brand gesteckt, das Feuer griff auf Wohnhäuser über, aber auch die Löschzüge wurden zurückgetrieben. Polizei und Feuerwehr enragierten die Menge nur noch mehr. Schließlich zogen sie sich zurück und ließen Pfarrer King zur Menge sprechen. Er sei selber eben einem Bombenanschlag entgangen und sei ruhig, rief er über den Lautsprecher. Bitte geht nach Hause. Von einem lokalen Zivilschutzgefährt, von Negern bemannt, wurde laufend dieselbe Aufforderung wiederholt.
Please leave and go home. It is being investigated.
Ausgelöst wurden die Ausschreitungen durch die beiden Bombenanschläge. Offensichtliche Provokationen, darauf angelegt, Aufruhr auszulösen und solcher Art das Abkommen vom Freitag zunichte zu machen. Ob die Anschläge etwas mit dem Ku Klux Klan-Treffen zu tun hatten, wird wohl nie abgeklärt werden. Im Verlaufe der vorangegangenen Nacht, als die Ausschreitungen einem Höhepunkt zustrebten und mit Blutvergießen, wenn nicht mit einem allgemeinen Massaker gerechnet werden musste, riefen die lokalen Integrationsführer Washington an und beschworen das Weiße Haus zu intervenieren. Pfarrer Martin Luther King und sein erster Mitarbeiter, Pfarrer Ralph Abernathy, waren nicht in Birmingham. Im Laufe der Nacht hörten sie von den Ausschreitungen. Am Sonntag flogen sie nach Birmingham zurück. Das Weiße Haus hatte soeben bekannt gegeben, dass Präsident Kennedy die Unterstellung der Nationalgarde von Alabama unter Bundesbefehl vorbereitet und die Entsendung von regulären Bundestruppen zwecks allfälligen Einsatzes in die Nähe von Birmingham angeordnet habe. Martin Luther King erklärte der Versammlung, er begreife die aufgestauten Gefühle. Wir müssen weiterhin leidenschaftlich und unnachgiebig für Erstklassbürgerschaft kämpfen, rief er aus, aber nicht mit Zweitklassmethoden. Und er plädierte leidenschaftlich für Gewaltlosigkeit. Denn Gewaltlosigkeit setze den Gegner moralisch ins Unrecht. Die Ereignisse in Birmingham brachten den Feldzug für die Rassengleichberechtigung seit 100 Jahren erstarrt von neuem in Fluss. Es ist ein ungeheures Experiment, das Amerika jetzt unternimmt. Und man braucht nicht an Südafrika zu denken, um zu wissen, dass dieser Versuch eines der ältesten und tiefwurzelnden Probleme der Menschheit nicht durch Gewalt, sondern durch Überzeugen und freie Übereinkunft zu lösen, schier übermenschliche Anstrengungen bedarf.
Die Rassenunruhen in Alabama, das war die gekürzte Fassung einer Reportage von Heiner Gautschi aus dem Jahr 1963 in unserer Serie 1963 ein Schicksalsjahr. Sie finden die vollständige Fassung dieser Reportage auf unserer Webseite srf2kultur.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.